Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Reiche Schweiz. Von wegen. Nach Schätzungen der Caritas ist jede 10. Person in der Schweiz arm. Die Fakten und die Reportage. Sparsame Schweiz. Nicht wirklich. Konsumiert wird der Krise zum Trotz. Eine Analyse. Todesurteil vollstreckt. In China wird erstmals seit 50 Jahren ein Europäer hingerichtet, trotz Protest aus Großbritannien. Um 13 Uhr gibt es diese Woche Rückblicke der besonderen Art. Unsere Favoriten der Sommerserie zum lieben Geld. Heute mit Millionen gegen den Kapitalismus. Das Erbe des Deutschen Michael May. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Philipp Böckler.
Jede 10. Person in der Schweiz ist laut dem Hilfswerk Caritas von Armut betroffen. Deshalb müssten Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nun zusammenspannen, um die Zahl der Armen in der Schweiz bis ins Jahr 2020 zu halbieren. Politik und Wirtschaft sollen sich laut Caritas an 4 Leitlinien orientieren. Dazu gehören beispielsweise die Dokumentation und Früherkennung von Armut, aber auch die Möglichkeit, dass jede Person in der Schweiz eine Ausbildung machen kann. Die Menschen in der Schweiz haben im November deutlich mehr eingekauft als in den Monaten zuvor. Der Indikator, mit dem die Kauflust gemessen wird, liegt so hoch wie seit September 2008 nicht mehr, aber immer noch tiefer als im langjährigen Durchschnitt. Allerdings wird die positive Entwicklung kaum anhalten. Sollte die Arbeitslosigkeit nämlich in den nächsten Monaten wie erwartet steigen, dann dürfte die Kauflust wieder abnehmen. Junge Schweizer Männer sollen bei der Rekrutierung künftig systematisch auf ihre Gefährlichkeit überprüft werden. Das Verteidigungsdepartement VBS möchte damit verhindern, dass potenziell gefährliche Personen eine Militärwaffe tragen. In einem Pilotversuch war getestet worden, ob eine systematische Sicherheitsüberprüfung überhaupt machbar wäre. Mit positivem Ergebnis. Dabei stellte sich heraus, dass 4% der Stellungspflichtigen bereits mit dem Waffengesetz in Konflikt gekommen waren. Armeechef André Blattmann und Verteidigungsminister Ueli Maurer möchten die Sicherheitsüberprüfung deshalb generell durchführen lassen. Ab wann dies der Fall sein kann, ist aber noch unklar. In Iran geht die Regierung trotz internationaler Proteste weiter gegen die Opposition vor. So ist offenbar auch Nushin Ebadi, die Schwester der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, festgenommen worden. Dies berichtet die iranische Nobelpreisträgerin in einem Fernsehinterview. Am Wochenende waren bei Protesten in mehreren Städten Irans mindestens 8 Menschen getötet worden. Zudem hat das Regime mehrere 100 Menschen verhaften lassen. Zahlreiche westliche Staaten verurteilten das Vorgehen der iranischen Regierung. Nun hat der Außenminister in Teheran reagiert. Der Westen solle nicht eine randalierende Minderheit unterstützen, die sich weigere, demokratische Wahlen anzuerkennen. Einen Tag nach dem blutigen Anschlag auf eine schiitische Prozession hat sich die Lage in der pakistanischen Millionenmetropole Karachi noch nicht beruhigt. Wütende Anhänger der schiitischen Minderheit haben seither rund 500 Läden in Brand gesteckt. Auch die größte Markthalle der Wirtschaftsmetropole habe gebrannt, sagte der Bürgermeister. Inzwischen ist der pakistanische Innenminister in Karachi eingetroffen. Er hat die Menschen aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Beim gestrigen Anschlag in der größten Stadt Pakistans kamen nach jüngsten Angaben mehr als 40 Menschen ums Leben. In China ist ein britischer Staatsbürger wegen Drogenschmuggels hingerichtet worden. Er war vor 2 Jahren mit 4 Kilo Heroin verhaftet worden. Es ist das erste Mal seit 50 Jahren, dass ein Bürger eines europäischen Landes in China hingerichtet wurde. Mit Gnadengesuchen hatte die Familie, Menschenrechtsorganisationen und auch der britische Premierminister Brown versucht, die Hinrichtung zu verhindern. Der 53-Jährige sei psychisch krank und ausgenutzt worden, argumentierten sie. Die chinesische Führung hat eine psychologische Abklärung verweigert und wirft der britischen Regierung vor, sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. Im Golf von Aden haben somalische Piraten einen britischen Chemietanker gekapert. Das Schiff war mit 26 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Thailand nach Spanien. Geladen hat das Schiff laut Medienberichten Chemikalien zur Herstellung von Kunststoff. Nach dem britischen Tanker ist noch ein weiteres Schiff gekapert worden. Es handelt sich um einen Frachter, der unter der Flagge Panamas unterwegs ist. Tiger und Eisbären sind laut der Umweltschutzorganisation WWF die größten Verlierer beim Artenschutz. In der Bilanz zum Jahresende geht der WWF davon aus, dass weltweit nur noch 3000 Tiger in freier Natur leben. Hauptgrund für den Rückgang sei die Wilderei. Dem Eisbär mache vor allem die Klimaerwärmung zu schaffen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit Analysen und Reportagen zum Thema Armut. Die Caritas will die Armut in der Schweiz in 10 Jahren halbieren. Wir sagen wie und wir geben der Armut ein Gesicht.
Also wichtig ist für mich ganz klar, dass meine Kinder keine dreite Schuhe haben. Also jedes immer neue Schuhe hat, weil bei den Kleidern ist mir das absolut gleich. Da kann man gute Jacke 2-3 Mal nachnehmen, das spielt keine Rolle. Oder mal geflickte Hosen anlegen, das ist gleich. Aber bei den Schuhen finde ich einfach, jedes hat einen anderen Fuß.
Sagt die Mutter von 5 Kindern. Sparen und sich nach der Decke strecken ist auch bei unseren Nachbarn ein Thema, zum Beispiel in Österreich, wo die Armut in diesem Jahr um 25% zugenommen hat. Die weiteren Hintergründe. Schleichender Wandel im Iran. Das Land wird vom Gottesstaat zur Militärdiktatur, sagt ein Beobachter. Neue Strategie in Schweizer Armeeleitung. Zivildienst soll unattraktiv werden, damit sich wieder mehr fürs Gewehr entscheiden. Was ist sinnvoll investiertes Geld? Geld zur politischen Einflussnahme, Geld gegen den Kapitalismus, fand ein deutscher Millionär. Seine Geschichte um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.599 Punkten. Dies entspricht einem Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.48,86 gehandelt und der Dollar zu 1.03,27. Das Wetter. Im Norden fällt zeitweise Regen, besonders in Juranähe. Die Schneefallgrenze steigt auf 2000 Meter. Im Wallis und Graubünden bleibt es meist trocken. In den Alpentälern weht Föhn, auf den Bergen gibt es Sturmböen. Im Süden ist es noch teils sonnig, jedoch ziehen zunehmend Wolken auf. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 3 bis 8 Grad. Am Mittwoch ist es zeitweise nass und im Norden windig. Die Temperatur steigt im Norden auf 12 Grad, im Süden auf 7 Grad. An Silvester ist es wechselhaft und ab und zu fällt Regen bei 7 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt dabei allmählich gegen 1300 Meter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Westschweiz hat es Stau, und zwar auf der A1 in beiden Richtungen vor der Verzweigung Obern.
Wenn jede 10. Person in der Schweiz arm ist und die Armut weiter zu wachsen droht, kann man nicht einfach zusehen. Das findet das Hilfswerk Caritas und ruft Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu gezielten Maßnahmen auf. In den nächsten 10 Jahren solle die Armut in der Schweiz halbiert werden. Christine Wanner berichtet.
Caritas rechnet damit, dass wegen der Krise die Zahl der Betroffenen künftig ansteigt. Caritas-Direktor Hugo Fasel.
Am Arbeitsmarkt und im Bereich der Armut findet die Krise immer verzögert statt. Man rechnet sogar, dass die Sozialhilfedossiers in den nächsten 3 Jahren in der Schweiz bis zu 50% zunehmen könnten.
Allein für das Jahr 2009 rechnet Fasel mit über 20.000 Menschen, die ausgesteuert werden, die also neu von der Sozialhilfe abhängig werden. Genaue Zahlen gibt es nicht, Armut sei eben ein Tabu in der Schweiz. Um dieses zu brechen, verlangt das Hilfswerk eine nationale Armutsstrategie. Zwar sei ein Armutsbericht beim Bund in Arbeit, doch dessen Publikation werde seit Wochen hinausgezögert, kritisiert Fasel. Damit Armut gezielt verringert werden könne, brauche es Informationen.
Und deshalb verlangen wir, dass jeder Kanton jährlich einen Armutsbericht vorlegt. Das ist fundamental, weil er schafft die Ausgangsbasis, um daran konkrete Politiken anzuschließen. Das heißt Sozialfirmen schaffen, das heißt Bildung für alle, auch in späteren Lebensjahren, das heißt Sozialberatung ausbauen und das heißt für die Wirtschaft existenzsichernde Löhne zu bezahlen.
Zudem soll die Sozialhilfe einheitlich geregelt werden, denn hier unterscheiden sich die Prozesse und Ansätze von Kanton zu Kanton, willkürlich. Caritas selbst will mit gutem Beispiel vorangehen und auch ein eigenes Aktionsprogramm umsetzen. Ihre Forderungen, die teils noch vage sind, sollen als Basis für die weitere Politik gelten.
Christine Wanner. Nach Einschätzung der Caritas ist also jede 10. Person in der Schweiz von Armut betroffen. Was es beispielsweise bedeutet, wenn eine 7-köpfige Familie mit 5.500 Franken im Monat zurechtkommen muss, hat uns eine Familie im Kanton Thurgau geschildert. Fabian Frey hat die Familie besucht.
Das kleine Thurgauer Dorf Freidorf liegt idyllisch auf einem Hügel, weit unten der Bodensee, im Rücken der Sentis. Neben der Bahnlinie St. Gallen-Romanshorn drängen sich ein paar Zeilen blauer Reihenhäuser. In einem davon wohnt Familie Blünier mit ihren 5 Kindern. Der kleinste ist 6, die älteste 13. An diesem Nachmittag sitzen alle Kinder ruhig um den großen Esstisch im Wohnzimmer. Oben am Tisch Angie Blünier, 37, Brille, die kurzen Haare mit grauen Strähnen durchzogen. Seit sie sich vor ein paar Wochen am Knie operieren lassen musste, ist alles anders.
Ich weiss es jetzt nicht, wie es rauskommt mit dem künstlichen Gelenk, aber es sieht schlecht aus. Also. Ich hoffe, dass das wieder so hinbringen, dass ich wieder etwas machen kann, aber das ist sicher ein Einbuss, dass ich nicht mehr so etwas mitverdienen kann, wie ich jetzt ein Jahr haben können.
Deshalb muss nun halt der Lohn des Vaters genügen. Er verdient als Buschauffeur knapp 4.500 Franken. Dazu kommen 1.000 Franken Kinderzulagen. Nach Abzug von Miete, Krankenkassen, Prämien und anderen Fixkosten hat die Familie noch 1.400 Franken für Lebensmittel und Kleider. Zum Einkaufen fährt Familie Blünier in den Caritas-Markt. Genau kalkulieren ist für Angie Blünier Alltag, auch beim Haareschneiden.
Das ist für uns fast Luxus. Und da schaue ich meistens, dass eine Kollegin mir günstig Haare schneiden kann. Und den Buben schneide ich sie selber und meinen Mann auch.
Trotz kleinem Budget, Geld von der Gemeinde will die Familie nicht. Sie habe sich viele Unterstellungen anhören müssen, sagt Angie Blünier.
Auto ist Luxus. Bei uns ist jetzt einfach das Auto kein Luxus. Das könnte mein Mann gar nicht arbeiten. Oder mir ist unterstellt worden, ich arbeite schwarz und das stimmt einfach nicht. Also. Und darum haben wir einfach gesagt, es ist fertig, wir schauen die Lieben mit weniger wieder rauskommen, dafür auf eigenen Beinen stehen.
Und auch andere Leute würden mit Kommentaren nicht zurückhalten.
Wir haben mal ein Kind verloren und dort hat es geheißen, ja, wenn man halt Grenzen nicht kennt, wie viele Kinder man machen will, dann muss man es halt auf die Art erleben. Und ich meine, ich finde das schlimm, wenn die Leute so denken.
Aber es gibt auch die andere Seite. Seit der Knieoperation bekommt die Familie Hilfe von einer Nachbarin.
Meine Kinder dürfen jetzt 3-mal die Woche am Mittagstisch essen. Und das zahlt uns Frau Duschletta. Und sie hat dann selber so erlebt, wie die Leute über uns schwätzen und sich fragen, wie können wir das zahlen. Und diesen Leuten hat sie dann einfach gesagt, ich finanziere ihnen das. Weil sie mir einfach helfen wollen, weil ich jetzt momentan wirklich Mühe habe, zum Stehen. Und nicht kann kochen.
Die bescheidenen Verhältnisse sind auch für die Kinder nicht einfach. Ein eigenes Zimmer hat nur die älteste Tochter, die jüngeren 4 müssen sich 2 Zimmer teilen. Die größte Attraktion beim Jüngsten ist ein Hamster, den ihm seine Gotte zu Weihnachten geschenkt hat.
Justin, du den Hamster wieder versorgen. Mach mal. Ja, überall ist er. Das sind einfach Momente, wo du drüber stehen musst. Sie müssen lernen, dass sie jetzt ab 5 sind, dass nicht alles geht.
Markenkleider und Handy, wie sie die Schulkameraden haben, haben sie nicht. Auf die Frage, ob sie deswegen geplagt werde, sagt die 13-jährige Fabienne.
Manchmal schon, aber da kommt mir was vorbei.
Schwieriger ist es für die 10-jährige Sharon. Sie und ein anderes Mädchen werden von der Klasse ausgeschlossen.
Wir laufen manchmal einfach weg. Manchmal kommt eben meine Schwester Talisha. Und dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Und unsere Lehrerin, wir haben schon ein paar Lektionen darüber gemacht, aber es nützt nichts.
Dass die Kinder und die ganze Familie zusammenhalten, das ist für Angie Blünier das Wichtigste. Wichtiger als ein Haufen Geld.
Die Reportage von Fabienne Frey aus dem Kanton Thurgau. Dass die Caritas Kräfte mobilisieren will gegen die Armut und dass gleichzeitig die EU das Jahr 2010 zum Jahr gegen die Armut erklärt, ist kein Zufall. Tatsächlich hat die Armut in den letzten Jahren zugenommen, auch in wohlhabenden Staaten. Und die Krise dürfte diese Entwicklung noch verschärfen. Ein ausgeprägtes Beispiel dafür, wie sich die Armut auch in einem vermeintlich reichen Land ausbreitet, ist Österreich. Auslandredaktor Joe Schelbert berichtet.
Ende Dezember 2008, also vor einem Jahr, waren in Österreich 12,4% der Bevölkerung sogenannt armutsgefährdet. Das sind 1.018.000 Österreicherinnen und Österreicher. Davon lebten gegen 500.000 in manifester Armut, das heißt mit weniger als 950 Euro im Monat. Und das ist das Alarmierende. Diese Zahl war innerhalb eines Jahres um 25% gestiegen. Caritas Österreich, die Volkshilfe und die Armutskonferenz gehen daher davon aus, dass angesichts der Wirtschaftskrise sich im Laufe dieses Jahres die Lage weiter verschlechtert und die Zahl der Akutarmen einen neuen Rekordstand erreicht hat. Manifeste Armut bedeutet, dass das Essen knapp sei, man sich keine neuen Kleider leisten könne oder gar auf eine dringende medizinische Versorgung verzichten müsse. Diese Menschen lebten in kalten Wohnungen, schämten sich, jemanden nach Hause einzuladen und hätten kein Geld für die Ausbildung ihrer Kinder. Dies sei eine völlig unerträgliche Situation. Armut sei kein Naturereignis. Österreichs Politik müsse handeln. 10% der Familien mit mindestens 3 Kindern seien manifest arm. Das sei für ein reiches Land wie Österreich beschämend. Die Volkshilfe verlangt daher, dass der Mindestlohn von 1.000 Euro erhöht wird, die Grünen fordern eine Mindestsicherung von knapp 1.000 Euro und die Gewerkschaften eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, das heute in Österreich bei maximal 1.300 Euro liegt. Österreichs sozialdemokratischer Arbeitsminister Hundsdorfer erklärte dazu, man müsse über alles diskutieren, konkrete Versprechen macht er jedoch keine. Der konservative Wirtschaftsminister Mitterlehner meinte, man müsse jetzt das soziale System absichern und nicht gefährden. Und Finanzminister Pröll verteidigte die heutige Mindestsicherung von 733 Euro monatlich, weil sonst der Anreiz fehle, sich eine Arbeit zu suchen. Österreichs Staat hat kein Geld. Die Verschuldung wird im nächsten Jahr auf 250 Milliarden Euro steigen. Die Steuereinnahmen werden weiter sinken. Und daneben müssen weitere Milliarden zur Bankenrettung eingeplant werden. Um die steigenden Sozialausgaben zu finanzieren, fordern karitative Organisationen daher die Einführung einer wirklichen Vermögenssteuer und die Wiedereinführung der abgeschafften Erbschafts- und Schenkungssteuer. Selbst die OECD hat Österreich dies schon zweimal vorgeschlagen. Doch die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, dies sei im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen.
Der chinesische Justizakt hat in Großbritannien Bestürzung und Protest auf höchster politischer Ebene ausgelöst. 4 Kilogramm Heroin soll der Brite Akmal Shaik geschmuggelt haben. Dafür wurde er am Morgen in China hingerichtet. Martin Aliot zu den Hintergründen.
Die Exekution des britischen Staatsbürgers Akmal Shaik durch die chinesische Justiz in den frühen Morgenstunden auf heute hat in London scharfe Proteste ausgelöst. Der 53-jährige Shaik war 2007 auf dem Flughafen von Urumqi mit 4 Kilogramm Heroin verhaftet worden. Insgesamt 27 Mal haben britische Politiker und Diplomaten seither in China interveniert, denn der angebliche Drogenhändler gilt als geistesgestört. Entsprechend empört war heute Morgen die Reaktion von Ivan Lewis, subalterner Minister im britischen Außenministerium.
It's a deeply depressing day for anyone with a modicum of compassion or commitment to justice in Britain and throughout the world.
Es sei ein deprimierender Tag für alle, die auch nur im entferntesten an Gerechtigkeit glaubten. Akmal Shaik hatte einst eine Familie und eine Taxifirma in Nordlondon. Sein zunehmender Realitätsverlust wurde unübersehbar, als er 2005 eine Fluglinie in Polen gründen wollte. Daraus wurde selbstredend nichts, aber ein angeblicher Schallplattenproduzent suggerierte ihm in Polen, er sei ein internationaler Popstar. So kam dieses Lied für den Weltfrieden zustande, das die Kampagne für Akmal Shaik in den letzten Monaten im Internet freigegeben hat, als Beweis für seine Probleme.
Come little rabbit, come to me. Come little rabbit, let it be. Come little rabbit, come and pray. La, 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 la.
Auf der Suche nach Weltruhm wurde Scheik dann nach Kirgisistan gelockt und von dort nach China. Irgendwo auf dem Weg, so behaupten seine Fürsprecher, sei er unfreiwillig zum Drogenkurier geworden. Minister Ivan Lewis ist empört, dass die chinesische Justiz nie eine psychiatrische Untersuchung zuließ.
The unwillingness of the Chinese courts to take account of this and request a proper medical assessment is reprehensible.
Westliche Fachleute, die Scheik kurz sehen durften, kamen zum Schluss, er leide unter schizophrenen oder bipolaren Störungen. Der britische Premierminister Gordon Brown hat heute Morgen in einer schriftlichen Erklärung formell protestiert. Der chinesische Botschafter wird wohl bald ins britische Außenministerium zitiert werden. Noch einmal Minister Lewis.
They have to understand their responsibility to adhere to the most basic standards of human rights.
China müsse die geltenden Menschenrechte respektieren. China werde erst dann gänzlich ernst genommen werden.
We expect our partners to behave differently and to behave better.
Realistischerweise darf man allerdings unterstellen, dass die wachsende politische und wirtschaftliche Bedeutung Chinas dem britischen Zorn in absehbarer Zeit Grenzen setzen wird.
Nach der blutigen Niederschlagung der Proteste in Teheran geht das iranische Regime weiter gegen die Opposition vor. Gestern Abend zum Beispiel soll die Schwester der Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi verhaftet worden sein. Die Berichte zementieren das Bild eines rückwärtsgewandten Gottesstaates, in dem die konservativen geistlichen Führer das Sagen haben. Es gibt jedoch eine Reihe von Hinweisen, die diesem Eindruck widersprechen und darauf hindeuten, dass der Einfluss der Geistlichkeit schwindet – und sich der Iran nach und nach zu einer Militärdiktatur wandelt. ARD-Korrespondent Ulrich Pick berichtet.
Immer wieder ist die Islamische Republik Iran im Westen als Mullah-Staat beschrieben worden. Diese Bezeichnung ist ausgesprochen unscharf. Gleichwohl konnte sie noch vor ein oder zwei Jahrzehnten eine gewisse Richtigkeit beanspruchen. Heute aber hat sie ihre Geltung zu einem großen Teil verloren. Denn zwischen der Macht im Staat und weiten Teilen der schiitischen Geistlichkeit ist mittlerweile ein unübersehbarer Riss auszumachen. In den vergangenen Jahren nämlich hat Iran einen immer stärkeren Kurs eingeschlagen, der hinweg vom Theologischen und hin zum nationalistisch-militärischen geht. Belege hierfür gibt es einige. Da ist zum einen der immense Machtzuwachs der Revolutionsgarden sowie der paramilitärischen Freiwilligenverbände der Basij, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Da ist zum anderen die seit Jahren sinkende Zahl der Mullahs im Parlament. Nie waren so wenig Theologen in der Majlis wie heute. Zudem wies auch die umstrittene Präsidentenwahl vom Juni in diese Richtung. Während die Kampagne von Herausforderer Mirhosin Mosavi in der schlichten Farbe Grün erfolgte, gemeinhin Zeichen des Islams, warb Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad mit der iranischen Fahne, die, wenn man eine Unterscheidung machen will, eher ein nationales, denn ein religiöses Symbol ist. Betrachtet man zudem die zentralen Personen der momentanen innenpolitischen Spannungen, so sticht ein weiteres ins Auge. Hinter Ahmadinejad steht zwar der geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei, doch die Gegenseite hat mit Mehdi Karoubi, Mohammed Khatami und Akbar Hashemi Rafsanjani gleich drei Theologen aufzuweisen, wenngleich keine sehr ranghohen. Allerdings haben von den rund 10 Groß-Ayatollahs, die es zurzeit in Iran gibt, also den ranghöchsten Geistlichen, 4 sich stets hinter die Forderungen der Opposition gestellt und keiner von ihnen öffentlich hinter den ultrakonservativen Präsidenten Ahmadinejad. Besonders deutliche Kritik kam dabei vom angesehensten Theologen Irans, Hossein Ali Montazeri, der vergangene Woche verstorben ist. Und sein designierter Nachfolger, Yosef Sanei, dessen Hochschule letzte Woche von Mitgliedern der Basij angegriffen wurde, bezog eine ähnliche Position. Dass der Abstand zwischen Religion und politischen Interessen in Iran immer größer zu werden scheint, zeigte sich zudem im Herbst. Da nämlich drang an die Öffentlichkeit, dass zahlreiche festgenommene Demonstranten vom Sommer im Gefängnis Kachr-e-Zak vergewaltigt worden sind, Frauen wie Männer. Dieses Vorgehen hat gerade bei vielen tiefgläubigen Iranern Skepsis gegenüber dem politischen Establishment aufkommen lassen. Solche Maßnahmen nämlich, so heißt es, seien mit einer wirklich islamischen Ethik unvereinbar.
Zivildienst statt Militär. Seit es keine Gewissensprüfung mehr braucht, ist der Zivildienst gefragt wie nie zuvor. Der Ansturm von jungen Männern, die lieber Alte pflegen als schießen, ist so groß, dass Verteidigungsminister Ueli Maurer neue Hürden schaffen will. Nathalie Christen.
Die Rekrutenschule ist für viele ein Schock. Sie kann ganz schön unbequem sein. Und daraus ziehen Rekruten Konsequenzen, seit man ohne Gewissensprüfung in den Zivildienst wechseln kann. Sie stellen ein Gesuch und sind innert Kürze aus der RS raus. Christoph Brunner, Informationschef Verteidigung, mit Beispielen.
Es ist die Sonntagswache, es sind abgelehnte Urlaubsgesuche, es kann sein, dass es Nachtübungen gibt, man hat wenig Schlaf, man wird nass. Und es kann auch sein, dass einem der Ausgang einmal gestrichen wird, weil es Nacharbeit für Ungenügende gibt. Und alle diese Dinge können dazu führen, dass sich jemand in einer Rekrutenschule entschließt, dass er Zivildienst leisten will. Und dann macht er das.
Sogar ein verspätetes Mittagessen habe zu einem Zivildienstgesuch geführt. Wie viele aus der RS heraus ein Zivildienstgesuch stellen, war heute Morgen bei den zuständigen Stellen nicht herauszufinden. Klar ist aber, die Zahl der Gesuche ist massiv gestiegen. Waren es in den letzten Jahren noch weniger als 2000 Gesuche pro Jahr, so waren es dieses Jahr allein bis Ende August schon rund 4500 Gesuche. Viel mehr, als die Politiker erwartet hätten. Sie hatten sich auf die Erfahrungen in Österreich gestützt. Dort war das Interesse am Zivildienst nicht extrem angewachsen nach Abschaffung der Gewissensprüfung. Etwas Wichtiges habe man eben übersehen, sagt nun Verteidigungsminister Ueli Maurer.
Sie haben ein viel anderes System als wir, dem das Gesuch während dem Dienst nicht gestellt werden kann, nur bis 3 Monate im Voraus beispielsweise. Man kann nachher nie eine Polizeiausbildung machen, man kann kein Jagdpatent lösen. Man ist sozusagen die Waffe auf alle Zeiten los. Und diese Sicherheiten haben wir nicht eingebaut. Im Gegensatz zu Österreich, darum haben wir wohl sehr viel mehr Gesuche.
Deshalb prüft Maurer die gleichen Hürden wie in Österreich, wie er gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt.
Ja, wir überlegen uns alle Möglichkeiten, das zu tun, weil ich habe oft auch das Gefühl, man täte jungen Männern einen Dienst, man würde wenigstens einen gewissen Druck ausüben, eine Rekrutenschule zu absolvieren.
Damit könne man auch einem gewissen Gruppendruck weg vom Militär entgegenwirken, hofft Maurer. Keine Gesuche mehr während der RS und ein Waffenverbot auch für andere Lebensbereiche. Diese Idee will man im Volkswirtschaftsdepartement, das für den Zivildienst zuständig ist, nicht kommentieren. Nur so viel, man analysiere das Thema zurzeit gemeinsam mit dem Verteidigungsdepartement intensiv. Der Bericht soll im Sommer fertig sein.
Eine neue Stereoanlage, ein neues Surfbrett und eine Skijacke samt Skihose, ein Wochenende in einem Hotel oder gar ein neues Auto. In der Schweiz wird fleißig Geld ausgegeben, Krise hin oder her. Die Konsumentinnen und Konsumenten haben im November so viel eingekauft wie seit September 2008 nicht mehr. Damals hatte die Finanzkrise mit dem Konkurs der US-Bank Lehman Brothers ihren Höhepunkt erreicht. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler ging der Frage nach, warum der Konsum in der Schweiz krisenresistent scheint.
Die Schweizerinnen und Schweizer scheinen sich mit der Finanzkrise arrangiert zu haben. Sie zeigen sich kauffreudig wie seit langem nicht mehr. Hans-Peter Hausherr, der für die UBS den privaten Konsum beobachtet und monatlich einen Indikator dazu berechnet, ist von den jüngsten Zahlen zum November positiv überrascht.
Wir hatten nicht erwartet, dass der Konsum sich so gut halten würde, umso mehr als ja die Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist.
In der Regel halten sich die Leute beim Konsumieren zurück, wenn sie Angst um ihren Job haben oder diesen gar verloren haben. Das tun dieses Mal nur wenige. Dass die Konsumenten trotz steigender Arbeitslosigkeit wieder besser gelaunt sind, wieder mehr kaufen als noch vor ein paar Monaten, fällt nicht nur hier in der Schweiz auf. Auch andernorts, etwa in den USA, hat sich die Stimmung der Konsumenten verbessert. Aber so ungetrübt wie hier in der Schweiz ist die Kauffreude der privaten Haushalte nirgendwo sonst. UBS-Ökonom Hans-Peter Hausherr.
Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wir einerseits noch nicht so hohe Arbeitslosigkeit haben wie in verschiedenen Ländern im Ausland. Andererseits ist auch die Verschuldung der Haushalte in der Schweiz deutlich weniger hoch als in anderen Ländern.
Die privaten Haushalte sind hier also weniger stark verschuldet als im Ausland. Sprich, sie haben vor der Krise nicht auf Pump gelebt. Das kommt ihnen jetzt in der Krise, wo das Haushaltsbudget bei vielen geschrumpft ist, zugute. So müssen sie wenigstens keine Schulden abstottern und können das Geld für ihren Konsum brauchen. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass auch das Weihnachtsgeschäft gut gelaufen ist. Konkrete Zahlen zum Dezember liegen zwar noch keine vor, aber erste Rückmeldungen aus dem Schweizer Detailhandel sind sehr positiv. Die Krise hat die Schweizer Bevölkerung bisher also kaum vom Konsumieren abgehalten. Das könnte sich aber im nächsten Jahr ändern, wenn die Arbeitslosigkeit, wie erwartet, weiter steigt. Deutlich steigt. Die UBS geht davon aus, dass die Krise dann auch in den Köpfen der Schweizer Konsumenten ankommt und ihre Kauffreude trübt.
Evelyn Kobler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.